vielen Dank, Tam, Barbara, auch für die Möglichkeit für mich, um durch diese Zoom-Meetings so viele Leute mit dieser Offenbarung mal zu erreichen. Es ist wunderbar. Und ja, dieses letzte Seminar ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Und das, so ist die Name auch. Was ist deine Geschichte? Wir sollen, das haben wir in das letzte Seminar auch gehört, wir sollen Jesus, wir sollen Gott ähnlich sein. Und viele haben das versucht. Wir sollen versuchen, die haben das mal so interpretiert, wir sollen versuchen, Gott ähnlich zu sein. Aber das ist nicht möglich. Wir können ihm nicht ähnlich werden durch unseren Einsatz. Es ist nicht, dass wir zuerst versuchen sollen, Jünger zu sein, um Jesus zu folgen. Nein, wir sollen Jesus folgen, um Jünger zu werden. Und der Passion-Übersetzung sagt mal, und ich werde dich transformieren auf dem Weg. Wenn wir Jesus folgen, er sagt, du kannst kommen, wie du bist. Du sollst dich nicht zuerst ändern, weil dann ist es, dass es von uns auskommt, dass durch ein Gebot, wir sollen versuchen, wir müssen. Nein, wir können kommen, wie wir sind, und dann sagt Jesus, ich werde das möglich machen für dich. Ich werde dich schenken. Ich werde dich Liebe schenken. Der Vater sagt, ich werde dich Vergebung schenken, Gnade schenken, alles, Herrlichkeit. Er sagt, Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und dann ist es für uns möglich, zugerüstet zu sein durch Gott, um ihm ähnlich zu sein. In der Bibel stehen viele Geschichten geschrieben und es ist möglich, die Geschichte von vielen Männern und Frauen in die Bibel zu lesen und dann eigentlich dadurch das ganze Leben zu folgen. Eigentlich sind das viele Autobiografien, die da in der Bibel geschrieben stehen. Denk mal an Abraham, an Josef, von Anfang an, was alles mit ihm geschehen ist. Es steht alles aufgeschrieben und am Ende. Und wie dann seine Brüder wieder zu ihm kommen in Ägypten. Alles ist aufgeschrieben. Es ist fast eine völlige Autobiografie. Mose ist natürlich ein wunderbares Beispiel. So, aber unser Leben ist eigentlich auch ein Autobiografie. Und viele von uns sind mittendrin. Ich habe Bücher geschrieben, ich bin Schreiber, habe natürlich das Buch Näher zum Vater und das erste Buch, Das Herz des Vaters, entdecken. Und aber das sind keine Autobiografien. Aber es war für mich möglich, eine Autobiografie zu schreiben. Aber natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, ich kann nicht so gut schreiben. So, die können dann keine Autobiografie schreiben. Oder die sind zu wichtig, zu bekannt, die haben keine Zeit dafür. Und für diejenigen gibt es jemand, der sagen kann, ich werde die Geschichte schreiben, aber mein Name kommt nicht drauf. Deine Name, es ist deine Geschichte. Aber es ist möglich für mich, um die Geschichte zu schreiben. In die Konferenz frage ich dann, wie heißt so einer, der für jemand die Lebensgeschichte, die Autobiografie schreiben kann. Und dann kommt das Antwort, das ist ein Ghostwriter. Ein Ghostwriter bedeutet, er ist nicht mit seinem Namen bekannt. Nein, es ist dein Name, es ist deine Geschichte. Und jetzt kommt es, Gott hat mal gesagt, so eine habe ich auch. Ich habe eine Holy Ghost Writer. A Holy Ghost Writer für dich. Und dann kannst du dich entscheiden, lass du den Heiligen Geist deine Geschichte schreiben. Oder willst du selbst schreiben? Eigentlich ist das, die Frage ist, willst du dein Kugelschreiber abgeben? Und Gott fragt, und willst du das? Willst du dein Kugelschreiber abgeben, sodass der Holy Ghost Writer deine Geschichte schreibt? Und dass du mitlesen kannst? Und dann zusammen lebst du die Geschichte, die er schreibt. So, in diesem Seminar wollte ich mal einige Menschen aus der Bibel mal ansehen, wie das in ihrem Leben gegangen ist. Und lasst uns anfangen mit Saulus. Saulus schreibt deutlich seine eigene Geschichte. Er hat seine Kugelschreiber fest im Hand und sagt, hör mal Gott, ich lebe für dich. Guck mal, diese Geschichte, dieses Kapitel. Ich werde die Sekte, die Christen verfolgen, weil das hat nichts mit dir zu tun. Ich werde für dich arbeiten. Ich werde für dich gehen. Und er schreibt seine Geschichte, sein Buch. Und auf einen Tag ist er auf dem Weg zu Damaskus. In der Kinderbibel steht, dass er auf ein Pferd gesessen ist. Das steht nicht wirklich im Bibel, aber es ist möglich. Es kann so sein. Und für die Dramatik ist das wahrscheinlich am besten. Lasst uns mal sagen, auf sein Pferd mit die anderen. Und Gott vom Himmel schaut und sieht Saulus. Und bei Gott sind immer Engel umher. Und Gott sagt, guck dann doch, da geht Saulus. Ich mag dir, Kerl. Und der Engel, guck ihn an, sagt, was sagst du da? Ich mag dir, Kerl. Er verfolgt die Christen. Nein, dein Vater, bitte, bitte, ich denke, du irrst dich diesmal. Das kann nicht so sein. Du kannst diesen Mann nicht wirklich mögen. Und Gott sagt, ja, er braucht noch hier und da etwas, aber ich mag ihn. Er braucht noch ein bisschen Offenbarung. Und dann sagt er zu seinen Engeln, guck mal, was geschieht. Und Saulus auf dem Weg zu Damaskus. Und plötzlich, da kommt, Gott hat so einen Blitzschlag mal angefasst und hat mal gesagt, 1, 2, 3. Und dann kommt das helle Licht bei Saulus. Und ist mal vom Pferd gefallen. Und dann plötzlich sagt er, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin Jesus, der du verfolgst. Und das alles ist in die Apostelgeschichte geschrieben. Hör mal, ich lese das. Apostelgeschichte 26 von 12 ab. Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der Hohepriester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir Reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lücken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Das ist so wunderbar. Jetzt hat Saulus eine Offenbarung empfangen. Aber es fängt mit etwas an. Er ist blind. Jetzt kommt die Frage. Der Gott, der Heiler ist, macht Saulus blind. Warum? Saulus war völlig unabhängig. Er hat seine Geschichte geschrieben. Er hat die Kugelschreiber fest in Hand. Er wollte nicht abhängig sein. Er wusste nicht, dass er völlig abhängig sein konnte. Und jetzt, durch die Erfahrung, dass er blind geworden war, hat er die Erfahrung, jetzt bin ich völlig abhängig. Und in die 3 Tage hat er darüber nachgedacht, über diese Offenbarung. Und dann Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Dem erschien der Herr und er sprach, Ananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Ananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Und die Ananias, die sagt, nein, ich kann nicht gehen. Dieser Mann hat so viel Böses gemacht. Ich kann nicht zu ihm gehen. Und Gott sagt, geh mal. Er hat sich geändert. Und so ein bisschen hat er erzählt, ja, ich habe ein Problem. Ich habe jemand blind gemacht. Und jetzt brauche ich jemand, die für ihn betet, so dass er wieder sehen kann. So gehe mal. Und er ist dann gegangen nach dieser Straße in das Haus von Judas und dann hat er für Saulus gebetet und es ist da, dass Saulus eigentlich sagte, Herr, bitte, hier hast du meine Kugelschreiber. Holy Ghost Writer, bitte, jetzt bist du dran. Du kannst meine Geschichte schreiben. Und der Holy Ghost Writer hat noch gesagt, lasst uns dann anfangen mit ein neues Kapitel. Ein neues Kapitel, wo steht, du bekommst einen neuen Namen. Von Saulus nach Paulus. Und wenn wir die Geschichte von Paulus weiterlesen, ist es, ob er niemals die Kugelschreiber wieder zurückgefragt hat. Es hat sein Leben geändert. Diese Offenbarung. Und jetzt lebt er von der Abhängigkeit hinaus. Ein zweites Beispiel. Eine zweite Person. Jemand, den ich liebe. Simon Petrus. Ah, Simon Petrus. Er hat wie Saulus die Kugelschreiber fest im Hand. Er sagt, ich kann schreiben, ich werde ein schönes Kapitel für meinen Gott schreiben und ich kann das und ich kann das. Und wenn Jesus zu ihm kommt, dann sagt er, dann geh nochmal am Meer und werfe dein Netz nochmal aus. Und Petrus sagt, ja, das haben wir ganze Nacht gemacht. Wir haben nichts gefangen. Und dann hat er gesagt, okay, lasst mich dann nochmal gehen. Aber Jesus hat das absichtlich für ihn, an ihm gefragt, weil die Nacht, dass Petrus nichts gefangen hat, denke ich, hat Jesus sich im Busch versteckt. Und er hat zu den Fischen gesprochen. Weißt, es ist möglich, wenn du eine ganze Nacht fischt, dass man wenig fängt. Es ist möglich, dass man ein Fisch fängt. Aber kein, das ist ein Wunder. So, es hat angefangen mit das Wunder und die wunderbare Nichtfischfangst. Und jetzt sagt Jesus, geh mal, werfe dein Netz wieder aus. Und jetzt gibt so viele Fische. Er hat noch niemals so viel gefangen. Und zwei Schiffe kann er voll machen, bis zum Sinken. So, Jesus berührt das Herz von einem Fischermann, von Petrus. Und durch die Berührung von dieses Herz, dass Petrus durch diese Erfahrung von wunderbare Nichtfischfangst und wunderbare Fischfangst, dann durch sieht, wird Petrus konfrontiert mit der Herrlichkeit. Und durch die Herrlichkeit ist wie ein Spiegel und er sagt, oh, ich bin ein sündiger Mensch. Gehe von aus von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt Jesus, komm, folge mich nach. Er sagte nicht, du sollst dich bekehren. Er sagte nicht, du sollst versuchen, besser zu werden. Er sagt nicht, du sollst. Er sagt, komm, folge mich nach. Und er sagte, kann ich deine Kugelschreiber haben, Petrus? Und Petrus sagt, ja, natürlich. Hier, ja, ich hab noch einen. Hier, alle drei. Hier, hast du alle meine Kugelschreiber. Das ist Petrus. Aber es ist nicht, dass Petrus, der Holy Ghost Writer, immer schreiben lässt. Es ist, mal sehen, an einem Moment, dass er sagt, das ist in Matthäus 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, ja, Jesus fragt dann seine Jünger, wer sagst du dann, wer ich bin? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wir müssen mal verstehen, dass in dieser Zeit er war die Erste, der wirklich sagte, du bist der lebendige Sohn Gottes. In dieser Zeit war es, man konnte den Namen von Gott nicht aussprechen. Das war nicht erlaubt, das zu tun. Gott war so heilig. Er war eigentlich so weit weg. Und Petrus wusste, wo Jesus gewohnt hat. Er wusste, wer seine Brüder, seine Geschwister waren. Er wusste seine Mutter, er kannte seine Mutter und seinen irdischen Vater, Josef, Maria. Und dann zu sagen, du bist Gottes Sohn, zu einem Mensch, der da vor ihm gestanden hat. Das war, wie Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So, das ist, weil er hat seine Kugelschreiber abgegeben. Deswegen konnte er auch Offenbarung bekommen. Aber das ist Matthäus 16. Aber in 21, und das ist 17, das ist vier Versen später, Matthäus 16, 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was hier geschieht, ist, dass Jesus, er erzählt an seine Jünger, was geschehen wird. Und das ist Leiden und getötet werden. Und dann sagt Petrus, hier, komm mal zurück mit der Kugelschreiber. Nein, Strich, nein, das wird nicht geschehen. Nein, du wirst König sein. Und ich werde mit dir regieren. Nee, hör, das, Jesus, komm mal, hör mal zu mir. Das kannst du niemals mehr sagen. Hast du mir gehört? Ich will nicht mehr, dass du darüber auf so eine Art und Weise sprichst. Er hat die Kugelschreiber genommen. Und dann sagt Jesus, hör mal, geh hinter mir, Satan. 4 Verse später, zuerst Fleisch und Blut haben dich das nicht offenbart, aber mein Vater im Himmel. Und es ist so einfach, um umzukehren, der Holy Ghost Writer, der Kugelschreiber abzunehmen und sagen, nein, jetzt werde ich wieder schreiben. Und dann sagt Jesus, das kann nicht so sein. Diese Fehler von Petrus werden nicht bestraft. Ja, Jesus hat ihm mal erzählt, was du jetzt mal sagst, du meinst nicht, was göttlich ist, aber was menschlich ist. Er hat dich immer gezeigt. Hör mal, jetzt sprichst du von die irdische Natur. Das Irdische steht voran. Und 4 Sätze vorher hat die geistliche Natur vorangestanden. Und Jesus hat ihm das erzählt. Hör mal, jetzt sprichst du von die irdische Natur. Geh hinter mir, Satan. Aber er zeigt noch was. Das nächste in Matthäus 17 spricht Jesus und sagt, komm mal, Petrus, Jakobus und Johannes auf der Berge der Verklärung. Und er hat Petrus wieder mitgenommen. So ein Fehler hat nichts zu tun mit die Freundschaft, mit die Intimität. Jesus sagt noch immer, du kannst kommen, du kannst mit mir gehen. Auch wenn Petrus einen Fehler macht. Und Petrus sagt, hier, bitte, verzeihen. Hier hast du die Kugelschreiber wieder zurück. Und das ist dann später in die Geschichte. Petrus und Jesus sehen wir das öfter, dass Petrus die Kugelschreiber vom Holy Ghost Writer abnimmt und sagt, nein, ich habe hier, nee, ich habe ein besseres Idee. Dort, wo Paulus die Kugelschreiber abgegeben hat und ihm nicht mehr zurückgefragt hat, ist es mit Petrus, dass er hin und her. Und das ist möglich. Und Jesus, er sagt, dann gehst du durch die Erfahrung hin. Zum Beispiel Johannes 18, Vers 10. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters. Das ist in der Hof von Gethsemane. Wenn die Leute kamen und die wollten Jesus gefangen nehmen und Petrus hat man gesagt, nee, das geschieht nicht hier mit die Kugelschreiber. Nein, er kann nicht gefangen, die können ihn nicht gefangen nehmen. Ich werde für dich streiten, ich werde mal das Schwert anfassen. Und er hat die Kugelschreiber zurückgenommen, er hat das Schwert in seine Hand und er hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Aber Petrus hat nicht versucht, das Ohr abzuhauen. Das ist nur, weil wenn der Knecht das gemacht hat, er sah, dass Petrus mit das Schwert auf ihm zukam und versuchte ihm hier am Kopf mit das Schwert zu rachen. Und da hat er so gemacht und deswegen hat er das Ohr abgehauen. Und Malchus war sein Name. Und Jesus hat sich mal gebuckt, hat das Ohr wieder genommen und das hat das Ohr wieder geheilt beim Malchus. Und gesagt, nein, es ist gut, Petrus. Und Petrus hat dann wieder sein Kugelschreiber zu Jesus, zu der Holy Ghost Writer gegeben. Später hat Jesus mal gesagt, er hat zu Petrus gesagt, wo ich jetzt hingehe, kannst du mich nicht folgen. Es hat angefangen beim See von Galiläa, folge mich nach Petru. Und dann kommt die Zeit, dass Jesus sagt, jetzt kannst du mich nicht folgen, aber später. Und Petrus sagte, ich kann dich folgen. Und er nimmt die Kugelschreiber und sagt, guck mal, ich schreibe, ich werde mein Leben hinlegen. Ich werde mein Leben geben für dich. Ich werde mit dir sterben. Aber Jesus war nicht interessiert in das irdische Leben von Petrus. Dass er sein irdisches Leben ihm gab. Und er sagte, sei du bereit. Bevor dass die Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus hat gedacht, das ist unmöglich. Und mit die Kugelschreiber in Hand ist er gegangen. Und dann, vor dass er es wusste, hörte er die Hahn. Und das war das Moment, dass er realisiert, ich habe ihn dreimal verleugnet. Und mit seinem Kugelschreiber im Hand war er zerstört, hat geweint, gesagt, wie ist es möglich? Jesus, mein Freund, mein Alles, ich habe ihn verleugnet. Das ist der Mauer. Das ist die Sackgasse, wo Petrus reingekommen ist. Und dann wisst er, ich kann es nicht. Und das ist genau, was Jesus wollte, dass er erfahren sollte. Dass er wirklich, nicht, dass Jesus es sagt, nein, dass Petrus dadurch hingeht. Eigentlich, dass er durch das Sterben von der irdischen Natur hingeht. Ich kann es nicht. Ich kann die Geschichte nicht selber schreiben. Und dann ist er mit seiner, Jesus ist gestorben, ist begraben und er lauft mit einigen von seinen und die andere Jünger, so 7 in total, lauft er beim See von Galiläa. Und sagt, was sollen wir da? Wir haben Jesus immer gefolgt. Er hat niemals gesagt, morgens früh. Und, was denkst du? Was sollen wir heute machen? Nein, hat niemals gefragt. Er hat Vater gefragt. Vater hat ihm gezeigt und dann hat er gesagt, wir gehen. Und die Jünger haben nur 3 Jahre Jesus gefolgt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Sie können ihm nicht mehr folgen. Dann sieht Petrus das Netz, was er 3 Jahre vorher fallen lassen hat. Und sie sagt, guck dann doch, liegt noch immer hier. Lasst uns fischen gehen. Lasst uns dann mal das, was wir können. Lasst uns das dann mal machen. Und die fischen den ganzen Nacht. Und die haben nichts gefangen. Es gibt eine am Ufer, im Busch. die wieder zu den Fischen spricht. Geh, geh, geh. Geh weg. Nur zurückkommen, wenn ich das sage. Und die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Die kommen dann wieder zum Ufer. Und da steht jemand am Ufer. Und er ruft, hast du etwas zum Essen? Jesus macht Spaß. Ihr wisst, er hat alle die Fische weggesandt. Die haben nichts gefangen. Und Petrus, völlig frustriert, sagt, nein, Punkt, nein, nix. Völlig frustriert. Und dann sagt Johannes, ich denke, es ist Jesus. Petrus, nein. Wirklich? Kann das so sein? Und er geht über Bord und geht ihm entgegen. Aber dann denkt er, oh oh, ich mit meiner Kugelschreiber, was habe ich gemacht? Weil Jesus, hör mal, das ist so wunderbar, Jesus, er sagte, du kannst mich jetzt nicht folgen, aber später kannst du mich folgen. So, dann sagt er, du wirst mich verleugnen. So, er profitiert über die, dass Petrus sündigen werde, aber vor das Petrus wirklich Jesus verleugnet hat, hat Jesus schon über die Wiederherstellung gesprochen. Später wirst du mich folgen können. Wie schön ist das? Noch vor, dass sich Petrus gesündigt hat, hat Jesus schon über die Wiederherstellung gesprochen. So, Petrus kommt zu Jesus und sagt, ja, die dachte, ja, das ist das erste Mal nach der Verleugnung. Was soll ich sagen? Und Jesus sagt, lass uns mal Frühstück haben. Und dann später nimmt er Petrus zur Seite und sagt, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Agape, hast du mich wirklich lieb? Und Petrus wollte sagen, ja, ich habe dich, Agape, lieb. Aber er wusste, das konnte ich nicht. Ich habe ihn verleugnet. So er sagt, ich habe dich, Filio, lieb. Da sagt er, weide meine Lämmer. Und dann sorge für meine Lämmer, dann die Schafe. Und immer sagt er, die zweite Mal sagt er, hast du mich wirklich lieb, Agape und Petrus, ich habe dich Filio lieb. Und das dritte Mal sagt er, hast du mich Filio lieb, das sagt Jesus zu Petrus. Da sagt er, ja, ich habe dich Filio lieb. Und dann sagt er, dann, so, er spricht über die Schafe. Er spricht über die Lämmer. Er spricht über die neue Natur, die neue Identität von Petrus. Er spricht nicht mehr über die Fische. Er sagt nicht mehr, du sollst Menschenfischer sein. Menschenfischer, das ist nach die irdische Natur. Er war Fischer, aber jetzt spricht er über die geistliche Natur. Er wird Jesus ähnlich sein. Jesus ist der gute Hirte. Und jetzt sagt er zu Petrus, du wirst mich ähnlich sein. Jetzt hast du verstanden. Und Petrus sagt, bitte, bitte, hier hast du meine Kugelschreiber. Und ich werde ihm nicht mehr zurückfragen. Jetzt verstehe ich. Ich kann das nicht selber. Schreib du doch mal die Kapitel in mein Buch, in meine Autobiografie. Dann kann ich das auch mal ausleben. Das ist Petrus. So, wir haben Saulus, Paulus, Petrus. Ganz unterschiedlich. Jetzt kommt einer. Eine schöne Persönlichkeit. Jona. Jona 1, Vers 1 bis 4. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittäas. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Weißt du, ich habe das immer so gelesen, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen, so dass Gott eigentlich fertig ist, mit das Urteil zu kommen. Aber das stimmt nicht. Weil er fragt Jona, geh, so dass ich Vergebung schenken kann. Das ist das Herz Gottes. Er sagt, guck dann doch, was da geschieht. Die sind völlig von mich entfernt. Und was die alles machen, die Bösheit, die kommt für mich. Aber das hat eine Konsequenz. Aber ich will, dass du hingehst und mal predigt und sagt, erzählt über mich und dass die sich bekehren sollen. Und Jona sagt, Gott sagt, Jona, kann ich ein Kapitel in dein Buch schreiben? Ein Kapitel, Kapitel Nineveh. Und Jona sagt, nein, überhaupt nicht. Nicht Nineveh, Tarsis. So wird das Kapitel heißen. Und mit dem Kugelschreiber geht Jona, hier ist Nineveh, und er geht gerade in die andere Direktion. Und Gott im Himmel, Engel neben ihm, und die Engel sagen, er geht die falsche Richtung, er geht nicht nach Nineveh, er geht in die andere Richtung. Und Gott sagt, warte mal. Und Jona kommt im Schiff und kauft mal einen Platz im Schiff, so hier. Die gehen dann hinaus und die sind am Meer. Und auf das Moment sagt Gott, jetzt ist die Zeit. Und er macht Wellen so hoch, dass es unmöglich ist für das Schiff, dass die alle denken, wir sinken, wir gehen tot. Und der Kapitän sagt, bete zu deinem Gott. Wo ist der eine, die Jona? Die andere, die suchen ihn, und unten im Schiff, da ist Jona, und der schlaft, und die machen ihm wach und sagen, ja, du sollst zum Kapitän kommen. Und dann kommt er da, und dann sagt der Kapitän, du sollst auch zu deinem Gott beten. Und Jona sagt, ja, das hat nicht so viel Sinn auf diesem Moment. Ich habe nicht so ein gutes Verständnis auf diesem Moment mit meinem Gott. Und er sagt, ja, du sollst doch beten. Nein. Werf mich mal über Bord. Und dann wird dein Leben gespart werden und von allen, die hier am Schiff sein. Und der Kapitän sagt, nein, das können wir nicht machen. Er sagt, ja, werf mich doch mal über Bord. Und in Holländisch heißt das, man fasst ihn beim Hände, beim Arme und Beine und schaukelt auf so eine Weise über Bord. Und das heißt, man Jonas mehrmal über Bord. Und so wird Jonas über Bord gejonast. Und mit seiner Kugelschreiber im Hand sinkt er in das kalte Wasser, nach dem Boden vom Meer. Auf das Moment sagt Gott, jetzt ist der Zeit. Und er hat eine Fernsteuerung und sagt mal zu einem großen Fisch, nach links, und der Fisch geht, weiter, und dann rote Taste, ja, die Mund vom Fisch geöffnet und sagt, durchschlucken ohne Kauen. Und da ist Jona in den Bauch vom Fisch. 3 Tage, 3 Nächte mit dem Kugelschreiber im Hand. Und dann schließlich sagt er, okay dann, du kannst dein Kapitel in meinem Buch haben, hier hast du mein Kugelschreiber. Und Gott sagt, was hast du gesagt? Ja, du kannst mein Kugelschreiber haben. Ich hab's noch nicht völlig gehört. Was sagst du? Ja, du kannst mein Kugelschreiber haben. Ich werde nach Nineveh gehen. Und Gott sagt, gut. Und sagt, nach rechts, weiter, bis zum Ufer beim Nineveh. Und dann ist er ausgespuckt. Und dann hat Jona, ist um die Stadt gegangen, hat gepredigt, und die Leute haben alle gehört, und die haben ein Fasten ausgerufen und gebetet und die haben sich bekehrt. Und dann ist Jona, hat sich hingesetzt auf die Berge und er wartete auf das Feuerwerk von Gott. Gott sagt, hast du es nicht verstanden? Ich will gnädig sein. Die haben gehört. Die haben sich bekehrt. Da hat er gesagt, ich wusste, ich hab's gewusst, dass du barmherzig und gnädig und voller Liebe und treu bist. Und alles, was Gott, wie Gott sich offenbart hat an Mose, nennt Jona hier. Genau alles gleich. Aber das Unterschied ist, Mose wollte sein wie Gott und Jona wollte Gott nicht ähnlich sein. Und Jona sagt, kann ich jetzt mein Kugelschreiber wieder zurückhaben? Dann gehe ich zurück nach Jerusalem und schreibe ich weiter an meine Autobiografie. Ganz anders als Petrus, auch Saulus, Paulus. Der reiche junge Mann, dieser junge Mann schreibt seine eigene Geschichte selbst. Und er will seine Geschichte ein Gottesgeschichte machen. In Matthäus 19, 20, da sprach der Jüngling zu ihm, er hat ihn gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu beerben? Und da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, alle die Gebote, die Gesetze, das Gesetz, alles habe ich. Guck mal in die früheren Kapitel, ich habe das gemacht, du kannst alles mal lesen. Eine Gottesgeschichte hat er geschrieben. Was fehlt mir noch? Und Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Bitte, gib mir mal dein Kugelschreiber. Und der reiche Jüngling sagt, ach, er hat ein goldenes Kugelschreiber. Eingraviert seinen Namen. Er sagt, nein, nicht mein Kugelschreiber, nicht mein goldenes Kugelschreiber, das kann ich nicht. Und betrübt ist er hingegangen. Hier wollte er der Wahl machen, aber weil der Schatz in sein Herz war, wird es ihm unmöglich gemacht. Er konnte diese Wahl nicht machen. Und mit dem Kugelschreiber hat er sich von Jesus entfernt. In die Geschichte vom Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt es noch einen älteren Bruder. Und in Lukas 15, 29 steht, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich war. Guck dann doch. Ich hab doch alles aufgeschrieben. Du kannst nachlesen. In alle die Kapitel. Meine ganze Geschichte. Nur da ist voll davon, dass ich kein Gebot übertreten habe. Aber der Vater sagte, kann ich deine Kugelschreiber haben? Und er hat gesagt, nein. Ich kann das selber. Weißt du, die Frucht von Baum von Erkenntnis, von Gute und Böse. Oft frage ich mal, ist es gut, das Gute zu tun? Das Gute zu versuchen zu tun? Und jeder sagt, ja. Und ist es gut, zu versuchen, das Böse nicht zu tun? Ja, das ist auch gut. Aber es ist beide falsch. Wenn wir versuchen, guck mal, der jüngste Sohn hat das die Ungerechtigkeit gemacht. Der älteste Sohn hat die Selbst, Gerechtigkeit gemacht. Und beide sind falsch. Wir sollten nicht versuchen, gut zu sein. Die Bibel sagt, da ist niemand, der gut ist. Nur Gott. Für uns, wir sollen nicht lange essen von dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Wir sollen nicht lange vom Verstand hinausleben. Dann sage ich, ja, Gott hat uns Verstand gegeben. Und dann sage ich, ja, aber wir sollen leben von dem Baum des Lebens. Und wenn wir essen von dem Baum des Lebens, wenn wir, Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, wenn wir davon essen, wenn der Vater in uns ist, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus in uns ist, dann kann er durch uns hin sichtbar werden. Und dann ist das Gute, was hervorkommt, das ist der Frucht. Der Frucht von Gott. Und das wird sichtbar in unserem Leben. Wir sollen nicht versuchen, das Gute zu tun. Wir sollen nicht versuchen, das Böse nicht zu tun. Wenn die geistliche Natur voranschreitet, von die geistliche Natur kommt keine Sünde hinaus. Da kommt keine Sünde von hervor. Nichts. Wenn das voransteht, dann kommt das Gute hervor. Dann ist Gott, wir sind Träger von das Bild Gottes. Wir können, es ist möglich, ihm ähnlich zu sein, weil er das hervorbringt als ein Frucht. So. Der älteste Sohn sagte, nein, du kannst mein Kugelschreiber nicht haben. Er war böse. Und die Selbstgerechtigkeit ist oft noch schwieriger, sich davon zu bekehren. Die Ungerechtigkeit bringt jemand in die Sackgasse. Der jüngste Sohn sagte, ich kann es nicht mehr. Und die älteste Sohn sagte noch immer, ich habe doch immer gut gemacht. Selbstgerechtigkeit. Aber völlig unabhängig. Und Vater sagt, ich mag so gerne, dass ich oder der Holy Ghost Writer übernehme. Lass mich doch deine Geschichte schreiben. Aber so in dieser Geschichte hat der älteste Sohn diese Wahl nicht gemacht. Letzte. Schließlich. Der Verlorene, der jüngste Sohn. Der jüngste Sohn, er sagt, ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Ich habe hier ein Kugelschreiber und hör mal, das neue Kapitel, was ich schreibe, da schreibe ich ein fremdes Land. Ich gehe weit weg. Das erste, was ich mache, ist, ich schreibe meinen Vater aus meiner Geschichte. Ich schreibe meine Familie, die ganze Gegend, alles. Ich schreibe das aus meiner Geschichte raus. Nichts mehr. Ich habe meine eigene Geschichte. Ich kann das selber schreiben. Und ich werde meine Identität entdecken. Und dann, der Vater hat ihm gesegnet. Wenn in dieser Zeit jemand eine Erbe bekommt, dann legt der Vater seine rechte Hand auf seinen Kopf. So, Vater hat ihm gesegnet. Eigentlich gesegnet zum Sündigen. Er wusste, dass er sündigen werde. Aber der Vater sagt, statt dass ich ihm jetzt ein Gebot auflege, hör mal, wenn man eine Waise ist, dann fragt Vater nicht gleich mal, du sollst mich gehorsam sein. Weil dann ist es ein Gebot, ein Gesetz. Er sagt, nein, zuerst solltest du dich ändern, von Waisen in Sohnschaft kommen. Und dann wird das Gehorsam sein, etwas völlig anderes sein. Dann ist es nicht ein Gebot, nein, dann kommt Gehorsam sein aus das Herz hervor. Ich will dich folgen. Ich liebe es, in deiner Nähe zu sein. Ach, heißt das Gehorsam sein? Das ist völlig anders. So, der Vater hat ihm seine Wille nicht aufgelegt. Er sagte, es ist wichtig, dass er durch die Erfahrung, eine Herzerfahrung geht. Ich kann es nicht. Und so war es auch. Der jüngste Sohn ist beim Schweiger und Hunger. Die Erbe ist da durchgegangen und hat nichts mehr. Und er sagt, oh mein. Er versucht, seine Geschichte weiterzuschreiben. Aber der Kugelschreiber ist leer. Er sagt, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und das, sagt der Vater, genau. Jetzt hast du die Erfahrung, du kannst es nicht. Wunderbar, wunderbar. Du hast jetzt die Erfahrung. Du bist da durch hingegangen. Du hast das gelebt. Du kannst in die Unabhängigkeit nicht leben. Das Leben kommt von mir. Und du bist nicht selber Träger von das Leben. Du sollst zu mir kommen. Jetzt hat er eine Wahl gemacht. Ich gehe nach Hause. Aber die Wahl hat sein Denken nicht geändert. Er hat noch immer Waisendenken. Die Struktur vom Waisendenken ist durch eine gute Wahl, hat sich dadurch nicht geändert. Die Struktur vom Waisendenken sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und dann kommt er zu Hause, dann kommt der Vater und er umarmt ihn und küsst ihn und schenkt ihm die Liebe und den Mantel und der Ring und die Schuhe und ein Fest. Der Vater sagt, er war tot und jetzt ist er lebendig geworden. Und der Sohn sagt, ja, aber ich kann dich mein Kugelschreiber geben, aber er ist leer. Und der Vater sagt, ja, kein Problem, neue Kugelschreiber, gib mal neue Kugelschreiber. Hier hast du ein neues Kugelschreiber. Und der Sohn sagt, jetzt bin ich so froh, um dich mein neues Kugelschreiber wieder zurückzugeben. Und er geht und der Holy Ghost Ride fängt an mit ein neues Kapitel für diese jüngste Sohn. Und jetzt bist du dran. Wir haben die verschiedenen Personen gesehen. Lies mal, wie es mit Josef gegangen ist. Lies mal, wie es mit Abraham gegangen ist, wie es mit Mose gegangen ist, mit David. Guck mal, wo die Kugelschreibe zurückgenommen haben. Und wer die Kugelschreibe nicht abgeben wollte. Aber was, wenn Gott sagt, ich habe einen Holy Ghost Writer, kann ich deine Geschichte schreiben? Kann ich deine Kugelschreibe bekommen? Was sagst du dann? Bist du wie Petrus? Du gibst dein Kugelschreiber ab. Aber hin und her, du nimmst ihn wieder und gibst ihn wieder ab. Bist du wie Paulus? Seine Kugelschreiber abgegeben, niemals zurückgefragt. Es ist das Verlangen von Gott, deine Geschichte zu schreiben. Und dann, er hat noch etwas. Deine Geschichte wird dann Teil von seiner Größe Geschichte. Und das passt genau neben all die anderen Geschichten, die da sind. Und Gott sagt, ich brauche die und Geschichte und die kann ich hier benutzen und in my story. In meine große Geschichte. Er schreibt so eine große Geschichte und er fragt, kann ich deine Kugelschreiber bekommen? Sodass deine Geschichte genau in die große Geschichte von mir passt. Willst du darüber nachdenken? Vater, ich danke dich, dass du ein Gott bist, ein Gott, ein Vater, der sagt, ich habe das Beste für dich. Da ist keine bessere Geschichte dann die Geschichte, die ich schreiben kann. Und komm doch näher zu mir, dass du durch die Erfahrung hingehst, dass du mich vertrauen kannst, dass du mich kennst als der gute Vater, der für dich ist und nicht gegen dir, dass ich der Vater bin, die dich völlig füllen kann mit meiner Liebe, dass dein Leben sich ändert, dass dein Herz sich, dass du ein geheiltes Herz bekommst. Komm doch in meine Nähe, gib doch deine Kugelschreiber, aber freiwillig. Du hast deine freie Wille. Ich frage, und du kannst sagen ja oder nein. Was ist deine Antwort? Der Segen des Herrn vom Papa für dich. Amen.
Thank you very much, Hank.
Vielen Dank, Hank.
Barbara is sitting here laughing at your illustrations.
Barbara sitzt hier und lacht über deine Illustrationen.
Fernsteuerung.
Oh, das war so toll, überhaupt ist vom Jona. Das ja. War gut.
Ja.
You make the point very clear. We can either live our own life or live the best lives God has for us.
Du machst es sehr klar. Entweder übernehmen wir unser Leben oder geben wir unser Leben dem Herrn.
Ja. Yeah.
He that would save his life would lose it.
Es heißt, der es an sich reißt, der wird es verlieren.
And he who loses his life finds it.
Und der sein Leben verliert, findet, ja.
Well, Hank, we appreciate this series that you've done with us and for us.
Ja, Hank, wir schätzen diese Serie, die du für uns und mit uns getan hast.
Thank you so much for sharing.
Und vielen Dank für dieses Mitteilen.
Thank you so much for the life you live with God that makes the message possible.
Und Dank auch für das Leben, das du lebst, dass diese Botschaft möglich ist.
Some of you would probably be interested in Hank's ministry.
Einige von euch werden sich bestimmt interessiert sein in den Dienst von Hank.
He's talked about the conferences and so forth.
Er spricht dann über Konferenzen, die er abhält.
Hank, could you tell us a little bit about the conferences and the results of the conference?
Kannst du ein bisschen von den Konferenzen berichten und die Resultate, die du bekommen hast?
Ja, es ist, für uns sind die Konferenzen sind sehr wichtig und eigentlich wollte ich das mal an jeder empfehlen. Es genügt nicht nur ein Zoom-Meeting anzusehen. Es ist so wichtig, dass du irgendwo bist, wo man leiblich auch anwesend ist und dann kann man, es ist mehr dann nur ein Botschaft und das Ich war gerade in Imst, im Haus des Lebens in Österreich. Wir haben da 5 Tage miteinander mitgemacht und die Leute sagen auch, es ist der Lobpreis, wir essen zusammen, dann spricht man über was man gerade gehört hat und mit die Teilnehmer und das ist so die 5 Tage, das ist völlig anders. Dann 5 Zoom-Meetings und so. Es ist ein Schild, dass wir sagen auf diesem Weg, aber nicht, dass du mal sagst, okay, das habe ich gehört und wir brauchen nichts mehr. Nein, wir haben jetzt mehr dann immer Konferenzen in Deutschland. Ich sehe hier in meiner Agenda in September in Hamburg und in Hannover, später im Oktober in Duisburg, in Steinfurt. Aber das kannst du auch auf meiner Website. Die Website ist, Markus hat das aufgeschrieben, ist ein Link bei YouTube hingeschrieben, kann man darauf klicken und dann kann man das nachlesen. Und ich wollte mal sagen, es ist nicht die Botschaft hier für das Verstand, wenn wir das erleben. Und Konferenzen sind auch nicht das Einzige. Man muss das mitnehmen und dann in das persönliche Leben. Dein Leben, das zwischen die Konferenzen ist oder zwischen die Meetings, dann ist dein Leben, wo es Wirklichkeit wird, wo man durch die Erfahrung hingehen kann. Das ist, was Gott mal will. Und oft ist es, ja, wir haben in Konferenzen haben wir zum Beispiel, wir nennen das Soaking Time. Zeit, dass wir lassen einen CD mal laufen mit sehr ruhiger Musik. Julie True ist sehr gut. Ruth Fazal ist sehr gut, um das anzuhören. Und nimm dann Zeit, 10 Minuten zu Anfang. Aber man kann 20 Minuten, man kann halbe Stunde oder lange und nichts tun, aber nur sein. Und in die Gegenwart Gottes, wenn man zur Ruhe kommt. Für mich ist das wichtig. Ich in einer Konferenz, wenn wir so eine Zeit haben, lege ich mich selber auch hin. Wenn ich stehe, wenn ich mich hinsetze auf einen Stuhl, bin ich noch immer, habe ich noch die Kontrolle. Aber wenn ich zu Hause ins Bett gehe, abends spät und dann mich hinlege, dann sage ich, jetzt brauche ich nicht, ich brauche nichts mehr zu tun. Und dann, das ist für mich dann ähnlich, wenn ich mich hinlege, ist für mich einfacher zu empfangen. Andere sagen, ja, aber Musik, das ist nicht mein Ding. Aber du kannst nach draußen gehen, du kannst in die Natur, in die Berge, im Wald, am See, am Meer. Du musst selbst entdecken, wo ist es für mich, dass ich das Kontakt mit Gott, dass es einfacher ist. Und ich will die Herausforderung geben, weil es ist in dieser Zeit so wichtig, ihm kennenzulernen, für wen er wirklich ist. Aber dann sollen wir die persönliche Beziehung. Und wir können helfen. Und so hat Gott es auch gemeint. Es gibt Leute, die einander helfen. Dafür, das steht im Epheser, um das Leib Christi, dass es aufwachsen kann. Aber man sollte nicht völlig abhängig bleiben von einem Sprecher, von einem Dienst. Nein, bis dass du erwachsen wirst, steht auch in Epheser, bis, das Wort bis ist so wichtig, weil dann bist du selbst auch die Sohn, die empfangen kann vom Heiligen Geist. Niemand dazwischen, du und die anderen. Und du empfangst und dann kannst du selbst wieder zu Segen sein. Ja.
You know, actually, your whole message is about a relationship with the Lord.
Deine ganze Botschaft, da geht es ja um diese Beziehung.
And that's what takes time.
Und das braucht.
It's a process. Life. It takes life.
Braucht Leben.
Ganze Leben. I speak English.
I was thinking about soaking recently.
Ich habe kürzlich über Soaking nachgedacht.
Yesterday, I bought a sponge.